Vertrauen und Zweifel. Für dieses Thema heute habe ich mich nach langer Überlegung für einen Bibeltext entschieden. Es ist die Geschichte, wie Jesus den Sturm stillt. Und den möchte ich verknüpfen mit Fragen und Erfahrungen, die mich persönlich bewegen und bewegt haben in den Stürmen meines Lebens. Ich lese euch den Text vor und ich habe eine Folie, sodass ihr ihn auch gut mitlesen könnt. In Matthäus 8, Vers 23. Und er, Jesus, stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Das sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Die Geschichte, die findet sich bei drei Evangelisten. Und da, wo ich sie jetzt vorgelesen habe, der Matthäus, der erzählt vorher, ich finde es immer wichtig, was kommt denn eigentlich davor und danach, weil es fängt einfach so an, und er stieg in das Boot. Also vorher berichtet er von Wundern, die Jesus tut, Heilungen, die Jünger sind dabei. Und der Abschnitt direkt davor, da geht es ums Thema Nachfolge, dass der Menschensohn kein Haus hat und was Nachfolge auch kosten kann. Die Jünger folgen ihm ins Boot und prompt kommt der erste Sturm. Da ist mein erster Gedanke, das wäre doch alles einfacher zu haben gewesen. Jesus wusste doch, dass der kommt. Viele Zweifel, offene Fragen, berechtigte Fragen, ob das alles so mit Gott hinhaut, ob der so vertrauenswürdig ist. Die waren bei mir schon immer da, solange ich denken kann, solange ich mich erinnern kann. Und ich sehe es gebündelt in einer Szene, da war ich ungefähr 15 Jahre. Ich war auf einem Seminar auf der Burg Wernfels in der Jugendarbeit als Mitarbeiter. Ich sehe mich vor mir, ich sitze da allein in dieser Kapelle oben unter dem Dach und gucke auf das Kreuz an der Wand und in mir ist ein großes schwarzes Loch. Da war sie ganz besonders da, diese graue Wolke, so eine Mischung aus beunruhigenden Gedanken und gefühlter Leere. Es gibt in der Bibel auch Geschichten, wo die Jünger im Sturm im Boot sind und Jesus ihnen auf dem Meer von außen entgegenkommt. Ich habe mich heute bewusst für den Text so entschieden, Jesus ist mit im Boot. Ich habe mich oft so gefühlt, dass ich eigentlich weiß, er ist mit im Boot, aber die große Frage, warum tut er denn da nichts? Warum schläft er dann? Das ist doch alles so widersprüchlich. Und wie gesagt, warum hat er sie überhaupt auf den See geführt, wenn er doch weiß, dass die Fallwinde kommen im See Genezareth? Da weiß man, dass sozusagen diese berüchtigten Winde ganz plötzlich kommen können, die einen in Seenot bringen können. Kurzer Themawechsel. Vor einigen Jahren ist ein Buch erschienen. Das ist eine zweite Folie, die ich euch mitgebracht habe. Und das war es auch dann schon mit den Folien, keine Angst. Super, da ist er. Vor einigen Jahren ist ein Buch erschienen mit dem Titel Warum ich nicht mehr glaube. Eine Studie von Tobias Falks, der hat viele Menschen befragt und die haben ihm erzählt, warum sie ihren Glauben verloren haben oder sich im Laufe des Lebens anders entschieden haben. Und ich weiß noch ganz genau, meine erste Reaktion damals auf dieses Buch war, ich weiß es noch ganz genau, so intuitiv, so ein Reflex, oh, lieber mal Abstand halten, weil wahrscheinlich kann ich das sehr gut verstehen, was die Leute in dem Buch da schreiben. Ich habe es bisher nicht gelesen, aber ich habe jetzt ein weiteres Buch der Autoren gelesen, das heißt, warum wir mündig glauben dürfen. Sehr spannend da schreibt der Tobias Feixx nochmal so die Ergebnisse der Studie und er schreibt, dass sie sich 3 Jahre so intensiv mit dem Thema jetzt beschäftigt haben und es kein anderes Thema gab, das sie so, er sagt, berührt, mitgenommen, verärgert hat und nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Gläubige. Ich versuche mal eine super Kurzversion dieser Zusammenfassung. Es gibt nämlich 4 Bereiche, in denen Menschen Zweifel und offene Fragen haben, die dann zu sowas wie einer Entkehrung führen, das Gegenteil von Bekehrung. Und diese Bereiche habe ich hier mal aufgelistet. Menschen machen die Erfahrung, dass sie nicht mehr mitkönnen mit dem, was so moralisch als was man tun sollte oder nicht tun sollte, gesehen wird, so richtig und falsch vom Verhalten her. Das ist das Erste. Dann berichten Menschen, dass sie vom Verstand her zu dem Schluss gekommen sind, dass sie sagen, nee, das haut für mich nicht hin, das ist nicht stimmig. Und da machen sie eine interessante Unterscheidung. Sie sagen, es gibt die sogenannten Entwachsenen, die quasi ihrem Kinderglauben entwachsen und den nicht mehr als adäquat empfinden. Und es gibt Zerrissene, nennen sie die, die wenden sich quasi bewusst ab. Und dann gibt es den 4. Punkt. Das ist der, auf dem heute unser Schwerpunkt liegt, die Gottesbeziehung. Das ist ja so dieser zentrale Punkt. Das Bild von dem tröstenden Gott, der sich mir persönlich zuwendet. Und der kann sehr brüchig werden. Und wie in einer menschlichen Beziehung kann es auch zu einer Trennung kommen. Und da sagen sie, es gibt Enttäuschte. Sie sagen, das sind Leute, die wollten was erfahren und die haben es nicht erfahren. Und die zweite Art von Erfahrung ist, die nennen sie Geplagte. Sie sagen, das sind Leute, die haben Schicksalsschläge erlebt. Die haben einfach dazu geführt, dass sie sagen, mit dem Gott kann ich nichts mehr anfangen. Ich beschäftige mich heute vor allem mit den Bereichen Intellekt und Gottesbeziehung. Mehr die Gottesbeziehung. Wer sich für den Bereich Intellekt besonders interessiert, dem kann ich einen Vortrag empfehlen. Ich habe mir einen angehört auf worthaus.org, dieser Internetplattform. Da hat die Christiane Tietz das Thema sehr ausführlich, sehr gründlich entfaltet. Der Vortrag heißt Glaube und Zweifel. Ich springe zurück zu meiner Geschichte, zu den Stürmen meines Lebens. Die hielten nämlich sehr lange an und hatten viele Facetten. Ich weiß noch, ich war als Kind im Kindergottesdienst und da hatte ich auch schon dieses komische Gefühl immer mal wieder, dass das irgendwie nicht so hinhaut mit den biblischen Geschichten. Weil es war ja klar, da ist ein guter Vater im Himmel. Aber ich habe da was gelesen. Ich nenne es mal mein Ägypterproblem, weil sich an der Geschichte, wie das Volk Israel aus Ägypten befreit wird, besonders deutlich macht. Also, wir lesen im 2. Buch Mose diese wunderbare Geschichte von der großen Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei, das Urdatum des Glaubens. Aber ich fand den Verlauf sehr, sehr unfair, sehr ungerecht, weil es heißt nämlich, Gott verstockt den Pharao. Also, die Ägypter wollen ausziehen und dann heißt es, Gott verstockt den Pharao. Er sorgt also dafür, dass er das Volk nicht ziehen lässt, der Pharao. Und daraufhin kommen die Plagen und es sterben alle Erstgeborenen der ägyptischen Familie. Wie furchtbar! Diese Familien können überhaupt nichts dafür, sozusagen die Kollateralschäden. Das hat mich umgetrieben. Und dann geht das Volk wunderbar geleitet durchs Rote Meer und da müssen dann alle Soldaten des Pharaos ertrinken und ihr Leben lassen. Die sind noch nicht schuld und werden alle von Gott umgebracht, weil er ja den Pharao verstockt hat. Also ich hatte nicht das Gefühl damals, dass Gott vertrauenswürdig ist, wenn er sowas macht. Also es war nicht ein intellektuelles Problem, sondern es war ein Problem des Vertrauens, der Glaubwürdigkeit. Da gibt es noch ein paar Geschichten, zu denen ich solche Gedanken hatte. Und die haben mich wirklich lang begleitet und Gott musste sich sehr viele Diskussionen mit mir anhören. Ich glaube, jeder hat da sein Spezialthema beim Thema Zweifel. Ich habe mal Leute aus der Kleingruppe und noch ein paar andere befragt. Was sind denn das so für Gedanken, wenn ihr zweifelt? Da kamen ganz verschiedene Sachen. Ich erzähle euch mal so eine kleine Auswahl. Bilde ich mir Gott nur ein? Meint das wirklich gut mit mir? Warum hilft er denn nicht? Er könnte doch Corona einfach besiegen. Ich glaube ja grundsätzlich, aber ich habe doch immer wieder meine Zweifel. Was traue ich ihm jetzt zu und was nicht? Wo gehen denn die Gebete hin? Und was, wenn sich daraufhin nichts ändert? Bei meiner Freundin, die ist in Not. Ist er wirklich ganz konkret in meinem Leben aktiv? Führt er mich ganz individuell in meinem Alltag? Oder ist er eher für das große Ganze zuständig? Die Fragen kann ich alles sofort unterschreiben. Auch als 15-Jährige damals. Denn als Jugendliche hinterfragt man alles, wie man schon gehört hat. Und das ist gut so. Und das durfte ich auch in meinem Freundeskreis in ZVM. Das war wichtig und richtig, richtig gut und richtig anstrengend. Für mich und die Leute um mich herum und meine Jugendleiter. Mein Gefühl war, ich kann mit Gott nicht leben, aber ohne ihn kann ich auch nicht. Und da passt das Bild der Geschichte von der Sturmstillung. Jesus ist in meinem Boot, aber er scheint zu schlafen bei Dauersturm. Er ist im Boot, aber es fühlt sich nicht so an. Wie lange dieser Sturm bei den Jüngern wohl gedauert hat, sagt die Geschichte nicht. Der Sturm kommt, sie kommen in Not, das Boot ist am Kentern. Ich lese nochmal die mittleren Verse, wo es weitergeht. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ich frage mich, in welchem Tonfall Jesus das wohl gesagt hat. Vorwurfsvoll? Seelsorgerlich? Ich hätte es gern, dass es irgendwie auf eine besondere Weise ganz klar, aber liebevoll und ermutigend war. So, dass er ihnen einfach von Herzen wünscht, dass sie einfach gelassener sein könnten. Aber ob der wirklich dachte, dass die keine Furcht haben, wenn das Boot voll Wasser läuft? Er weiß doch, dass wir in der Welt Angst haben. So heißt es ja auch in einem Vers. Jetzt in der Vorbereitung habe ich mir eine ganz grundsätzliche Frage gestellt. Welches Bild habe ich vom Thema Zweifel? Welche Metapher sozusagen? Jesus hat ganz oft in Metaphern, in Gleichnissen, in Bildern gesprochen. Da geht es um Ackerbau, um Säen, um Weinreben. Also welches innere Bild habe ich beim Thema Zweifel? Und welches Bild hat mich damals so unter Druck gesetzt? Es ist wohl am ehesten das Bild von so einer Messstation mit so einer Art Regler, Messfühler, so ein Schieber, der irgendwann die 100% erreicht. Und je höher der steht, desto mehr Prozent Glauben habe ich und entsprechend weniger Prozent Zweifel dann sozusagen. Also wenn ich es quasi schaffe, im Glauben von 60% auf 80% zu kommen, dann ist der Zweifel ja nur noch 20% und nicht mehr 40%. Also es entspricht sich dann immer so. Ist jetzt total übertrieben, aber mal blöd gefragt, warum muss denn der Zweifel eigentlich weg? Was ist denn so schlimm dran? Da ist schon so ganz banal dieser Gedanke, mehr Glaube, weniger Zweifel. Für mich war das Bild nicht hilfreich. Da habe ich mir überlegt, welches Bild wäre stattdessen hilfreich und befreiend. Ich will den Zweifel und die vielen offenen Fragen als die andere Seite einer wertvollen Münze sehen. Ich kann die ganz wunderbare glänzende Vorderseite betrachten, den Schatz des Glaubens. Und dann hat es diese Rückseite, die andere Seite, mit den offenen Fragen und den Zweifeln. Am Ende der Geschichte haben die Jünger eine Frage. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus Christus? Und warum schläft er? Eine Münze mit zwei Seiten, die man nicht trennen kann. Christina Bruderek hat es so formuliert, sie sagt, Zweifel und Glauben sind Zwillinge. Sie haben dieselben Eltern. Das eine ohne das andere gibt es nicht. Und wer den Zweifel verbannen will, muss die ganze Münze wegwerfen. Umgekehrt, wenn ich grübeln beim Zweifel stehen bleibe, dann sehe ich die andere Seite des Vertrauens nicht mehr. Man bekommt sie nur mit beiden Seiten. Was hilft mir also quasi beim Wenden dieser Münze? Was hilft mir beim Vertrauen? Zuallererst, glaube ich, ganz wichtig ist als Voraussetzung, alles muss sein dürfen. Das klingt jetzt banal, aber sie müssen da sein dürfen, die Zweifel, und die brauchen Raum. Der Sturm ist ja da. Und Jesus ist im Boot und sehenden Auges damit reingefahren. Ich bin ja Psychologe, ne? Es ist doch so. Bei allen Problemen, dieses schnell weghaben wollen, es funktioniert nicht. Je mehr ich die Angst wegmachen will oder die Wut, desto mehr sucht sie sich ihre Wege. Wie so ein bedürftiges Kind. Wenn es nicht gesehen wird, dann kommt es umso mehr. Man könnte es so formulieren. Versuch nicht, ein Problem oder einen Zweifel loszuwerden, bevor du nicht verstanden hast, was er dir vielleicht zu sagen hat. Das gilt im geistlichen wie auch im psychologischen Sinne. Weil nicht selten passiert Folgendes. Da wird mit bester Absicht Mut gemacht, motiviert und mal betont und vergewissert, damit die Zweifel und die belastenden Gefühle quasi endlich weg sind. Aber dann kommen sie irgendwie doch wieder durch die Hintertür. Ich kann sie nicht in eine Kiste sperren. Die wollen gewürdigt, die wollen angesehen werden. Und sie haben mir was zu sagen. Und im Nachhinein kann ich jetzt sehen, wie meine Zweifel und Fragen jahrelang quasi für mich gearbeitet haben im Hintergrund, quasi gegärtnert haben und ganz tiefe Wurzeln für mich im Glauben gegraben haben, gebildet haben, sodass ich jetzt meinen Glauben als sehr gefestigt empfinde. Manchmal habe ich den verrückten Gedanken, dass vielleicht damals vor 10 Jahren, als ich diese Stelle begonnen habe auf der Kinderkrebsstation, dass das vielleicht so eine verrückte, unbewusste Idee war. Also wenn mein Glaube das übersteht, dass Kinder so krank werden und auch sterben, dann kann mein Glaube alles überstehen. Auf die Weise hätten sie mich auch beruflich weitergebracht. Bei was haben mir meine Zweifel und meine offenen Fragen geholfen? Die haben mich immer angetrieben, Dinge tiefer verstehen zu wollen. Und jetzt bin ich euch die Antwort schuldig auf mein Ägypterproblem. Mir ist bewusst geworden, diese vielen Fragen waren meine Entwicklungshelfer für ein Bibelverständnis, was eine Schicht tiefer guckt und den Kern der Geschichte freilegt. Großes Thema, ich habe natürlich nicht genug Zeit, aber ich versuche es trotzdem. Ich habe vor einigen Jahren eine Bibellesehilfe von Klaus Douglas gelesen, die hieß In 40 Tagen durch die wichtigsten Texte der Bibel, sozusagen für Einsteiger. Und der hat geschrieben, was mir geholfen hat. Der hat mich verstanden. Der schreibt, ich sage es Ihnen ganz offen. Na, ihr wisst noch, der Pharao verstockt Gott und sowas. Gott verstockt den Pharao, ich bin schon ganz verwirrt. Gott verstockt den Pharao, daraufhin sterben so viele Menschen als Kollateralschäden. Ich sage es Ihnen ganz offen. Ich glaube, der Autor dieses Textes ist etwas über das Ziel hinausgeschossen. Ihm geht es darum zu zeigen, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Das ist seine gute Absicht. Er will Gottes Allmacht gewahrt sehen. Aber so schreibt er, das stimmt alles so überhaupt nicht mit dem überein, was Jesus Christus von Gott erzählt. Und das ist der Knackpunkt. Klaus Douglas hält es mit Luther, der sagt, die Schrift von Christus her lesen, die Bibel lieben und beim Wort nehmen, aber nicht unbedingt wörtlich. Der Autor dieser großen Befreiungsgeschichte, der hatte eine ganz super Idee, nämlich Gott groß machen, ihn als allmächtig zeigen. Er ist der Herr der Geschichte. Und wenn der Pharao sich so verhält, dann muss ja Gott ihn verstockt haben. Aber in Wirklichkeit macht er Gott irgendwie klein. Er will Gott die Ehre geben und malt aber von ihm ein düsteres, beklemmendes Bild. Und so genau so habe ich das als Kind empfunden. Gottes Allmacht. Die Lösung liegt wie immer am Kreuz. Sieht anders aus, als der Autor dieser Geschichte sich das damals so überlegt hat. Ich weiß, es kann für manche sehr, sehr irritierend sein, wenn ich das so erzähle, aber ich mute euch das einfach zu, weil das war quasi der Befreiungsschlag, dass diese große Geschichte der Befreiung mich nicht mehr bedrückt und beklemmt macht, sondern mir auch das Gefühl von Befreiung vermittelt. Und damit war einer der vielen Stürme in meinem Leben gestillt. Wo haben mir meine Zweifel noch geholfen? Die helfen mir, dass ich mich lebenslang als Lernende verstehe. Es ist immer Entwicklung. Glaube entwickelt sich. Ich hab's nie. Es entgleitet mir immer wieder. Die Jünger haben das Wunder erlebt. Und dann kommt der Sturm. Ich habe vor ein paar Jahren im Aufatmen-Magazin ein tolles Bild dafür gelesen. Und zwar Häutungen des Glaubens, hat der Autor das genannt. Also wie so eine Schlange, ne? Die hat ihre Haut, die trägt sie eine Weile, die passt und irgendwann wird die abgestriffen und eine neue Haut kommt runter zum Vorschein. Das passt für mich wunderbar als Bild dass ich weiß, ich darf mich immer entwickeln. Und das, was vor ein paar Jahren für mich die Lösung war, das muss es jetzt heute, 10 Jahre später, nicht mehr sein. Und mittlerweile weiß ich auch, dass Stürme einfach Teil des Lebens sind. Damit habe ich meinen Frieden geschlossen. Ich bin auch nicht mehr sauer auf Jesus, weil er die Jünger da reingeführt hat. Sie sind einfach da, die Stürme. Und die Geschichte bildet das so ab. Und dabei ist mir ganz, ganz wichtig, wir sind ja nicht allein in dem Boot. Das sind die anderen, die Brüder und Schwestern, die Jünger, die Gemeinschaft. Und keiner von denen war ein Glaubensheld. Nehme ich das wirklich wahr, dass die anderen da sind? Oder denke ich irgendwie doch, ich muss es alleine schaffen? Was für ein Segen, dass wir offen reden können über alles, was uns bewegt und die anderen das auch einfach mit aushalten. Und Bonhoeffer drückt so aus, er sagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Andere können uns wunderbare Sachen zusagen. Manchmal ist es aber vielleicht so, dass das, was anderen total geholfen hat, bei uns überhaupt nichts auslöst, überhaupt keine Resonanz findet. Dann haben wir wieder offene Fragen. Wieder eine Chance. Der dritte Punkt, die offenen Fragen, die helfen mir, meinen Glaubensstil zu finden, der für mich stimmig ist. Das ist jetzt der Bereich, der in der Studie mit Identität überschrieben ist, denke ich. Wir alle wollen Gott spüren, aber wir sind so unterschiedliche Typen einfach. Was ist mein Weg? Bin ich der Typ, der am Lobpreis sich Gott ganz nah fühlt? Oder ist es in der Stille oder in der Natur? Ich persönlich habe den Atem entdeckt. Ich mache oft ganz bewusst tiefe Atemzüge und verbinde es mit Worten. Im Moment sind diese Worte, ja, ich vertraue dir. Das waren 3 Bereiche, in denen die Zweifel uns Entwicklungshelfer sein können, wenn wir sie zu unseren Verbündeten machen. Es gibt natürlich auch noch die andere Seite, die Gefahr, dass ich mich auf der Zweifelseite so einrichte und die Münze gar nicht mehr umdrehe und mich in der Rolle des Alles-Anzweiflers gemütlich einrichte. Schützt mich dann der Zweifel davor, dass ich Position beziehen muss? Das lohnt sich zu prüfen. Es ist immer eine Entscheidung, immer ein Sprung, immer ein Festhalten. Und nicht an Gott zu glauben, ist genauso eine Entscheidung, wie ihm zu vertrauen. Die Jünger haben diese Entscheidung getroffen, bevor sie ins Boot sind. Und sie erleben was, was mich echt neidisch macht. Ich lese nochmal den Text. Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Hätte mich auch interessiert, wie lange das gedauert hat. Sie haben erlebt, es ist unfassbar. Meine Gebete, die wurden nie so in so einer Weise erhört. Gott hat mir immer so natürliche Wege genutzt. Es hat immer gedauert, mit ziemlich langer Verspätung. Als 15-Jährige habe ich gebetet, dass die chronischen Kopfschmerzen endlich verschwinden. Mit 20 Jahren Verspätung hatte ich sie dann im Griff, indem ich an die richtigen Therapeuten geraten bin und besser mit meinem Körper und meiner Seele umgehe. Manchmal wünsche ich mir, die 15-Jährige damals, die hätte das schon gewusst, dass es in 20 Jahren mal gelöst ist. Es wurde ganz stille. Und dann kann der Atem mich wieder an die Vertrauensübung erinnern. Ja, ich vertraue dir. Das ist die Vorderseite meiner kostbaren Münze. Und ich habe sie erlebt, diese Stille nach dem Sturm. Der Kopf kann das irgendwie schlecht erfassen. Der Körper ist da schneller und schlauer. In diesen Momenten, wie atme ich da? Wie fühlt sich da mein Körper an? Es lohnt sich mal angenommen, es wäre so, ganz tief in dieses Gefühl reinzugehen. Wie wären die Schultern? Wie wäre meine große Falte auf der Stirn? Wenn ich einfach diese Stille nach dem Sturm erlebe und sage, ja, ich vertraue dir. Damals waren die Jünger wohl nicht unmittelbar im Entspannungsmodus. Der letzte Vers lautet: Die Menschen aber wunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Bei Markus heißt es: Die Jünger fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Wer ist dieser Jesus Christus? Und noch viele, viele andere Fragen, die ich damals hatte, immer noch habe. Und damals als Teenager auf der Burg Wernfels in dem ganzen Chaos. Ich habe auf dieser Freizeit ein Gespräch mit Thomas Römer geführt, einem Pfarrer, der damals im Amt für Jugendarbeit gearbeitet hat. Und dem habe ich das so gesagt, dass ich nicht glauben kann, Gott nicht vertrauen kann. Und der meinte so sinngemäß, dass das ja gar kein Problem ist, weil Gott glaubt an mich. Und er sagt das große Ja, auch wenn ich nichts sagen kann. Das hat sich damals nicht so angefühlt wie der große Durchbruch. Es war aber ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein auf meiner Reise. Und es hat, 20 Jahre gedauert, bis es so in mein Herz gesackt ist. Gott hat andere Zeitvorstellungen als wir. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, dieses große Ja Gottes. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und nur noch manchmal denke ich, dass Gott sich auch andere Wege hätte überlegen können und es auch alles etwas schneller und direkter hätte machen können, ohne die ganzen Stürme. Amen.